Es ist Dienstag, der 5. März.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Embarek.
Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag, und auch heute warten wieder unzählige Themen darauf, von uns hier besprochen und seziert zu werden, und ich sage gleich guten Morgen, Jasmin.
Guten Morgen, Markus.
Um einfach die Formalien schnell abzuhandeln, wir haben zwei besondere Geburtstage und zwei besondere Todestage heute, die Geburtstage. Barbara Schöneberger und Jens Jeremies werden 50, also Barbara Schöneberger, wirklich eine sehr lustige und sehr bekannte Fernsehmoderatorin, und Jens Jeremies.
Gut, dass du mal erklärst.
Ja. Erklär du den anderen.
Keine Ahnung. Das ist ein Fußballspieler.
Genau, und ein Fußballspieler. Und dann, die besonderen Todestage. Josef Stalin und Lolo Ferrari. Also
geiler kann es eigentlich nicht anfangen. Ich finde, wenn wir den Spirit von den vier Leuten heute bündeln, dann wird das die perfekte Folge.
Ja, pass mal auf mit Spirit jetzt hier. Es geht auch um Energy. Heute ist nämlich internationaler Energiespartag. Und wir alle sollten uns Gedanken machen, wie wir gerade heute ein bisschen Energie sparen, damit wir morgen weniger sparen müssen. Was wäre dein Beitrag?
Ich habe hier gerade drei Lampen im gleichen Zimmer brennen. Also ich glaube, mich kann man da nicht fragen.
Okay, ich werde meinen E-Roller heute schieben.
Zwick mich bitte mal.
Bahnvorstand Seiler und GDL-Chef Wieselski, ein unfähiges Duo treibt Deutschland ins Streikchaos. Ja, das sag nicht ich, das sagt der renommierte Berliner Tagesspiegel. Nach dem erneuten Scheitern der Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn hat der Lokomotivgewerkschaftsführer Klaus Wieselski einen neuen Streik angekündigt. Dieser soll 35 Stunden dauern und am Mittwoch im Güterverkehr beginnen, am Donnerstag um 2 Uhr morgens oder nachts dann der Personenverkehr, der wird dann folgen. Klaus Wieselski und Bahnpersonalvorstand Martin Seiler bilden ein Duo Infernale, laut Tagesspiegel, das die Bahnfahrer in Angst und Schrecken versetzt. Doch es gibt Hoffnung, so das Blatt. Der 65-jährige Wieselski geht im Sommer in Rente. Seiler, 5 Jahre jünger als Wieselski, sollte seinen Job wegen Unfähigkeit auch bald aufgeben, so der Tagesspiegel. Ja, und weil es gerade so schön ist, hat Verdi dann auch noch ebenfalls zum Streik aufgerufen. Weil es in den Verhandlungen mit der Lufthansa nicht vorangeht, soll das Bodenpersonal von Donnerstag 4 Uhr bis Samstag um 7 Uhr morgens seine Arbeit niederlegen. Und Jasmin, ich schaue in deine Augen und sehe große Genervtheit. Wir sind uns gerade verbunden, ich in Berlin und du in Köln, und sag, planst du in den nächsten Tagen nach Berlin zu kommen, und das alles geht jetzt wieder nicht mehr?
Nee, ich war in der Tat lange in Berlin und habe jetzt mal eine kurze Pause, aber ich war das letzte Mal betroffen. Deswegen bin ich einfach noch nachträglich wütend und für dich mit wütend, weil ich glaube, du hattest was vor, Markus, oder?
Naja, also ich hatte vor, morgen Abend bei Maischberger zu sein. Das wird in Köln aufgezeichnet, und ich bin jetzt sehr gespannt, wie man da hin und wieder zurückkommt. Klar, aber irgendein Weg wird es finden, und oftmals wird es ja auch dramatisiert, muss man sagen, weil die Bahn, die ja jetzt immer überrascht wird von Wieselski und der GDL, ich finde, bei den letzten Streiktagen hat sie es schon ganz gut hinbekommen, diesen Notfahrplan zumindest für die großen Strecken hinzubekommen. Klar, du kannst da nicht stündlich von Köln nach Berlin zum Beispiel fahren, aber in diesem Notfahrplan gibt es schon Verbindungen. Da kann es dann voll werden, aber das wird immerhin angeboten.
Ja, das ist ganz lustig, dass du sagst, dass du, ich bin nämlich heute bei Maischberger, und wärst du ein guter Kölner, dann wärst du eigentlich schon längst hier, ne? Vielleicht ist einfach mal ein Zeichen für dich, dass du mehr in dieser Stadt verbringen solltest. Aber ja.
Ich war erst letzte Woche da und ich bin immer gerne da. Das lasse ich mir von dir nicht nachsagen. Kein guter Kölner zu sein.
ich muss ehrlich sagen, also es ist ja schon so, gerade die Köln-Berlin-Strecke, das muss man fairerweise sagen. Das war auch bei den letzten paar Streiksituationen so. Es gibt immer so ein, zwei Bahnen, da weiß man, okay, die fahren doch. Das heißt, wenn man es wirklich braucht, dann ist das noch in Ordnung. Aber für so andere Strecken und es ist ja auch, also sorry, die Leute, die halt mit ICE fahren, das sind auch einfach First World Problems. Hier geht es ja auch um andere Menschen, die viel angewiesener darauf sind als wir beide, die mal kurz Köln-Berlin jetten. Aber trotzdem, ich möchte noch eine positive Sache sagen. Ich finde ja auch schön, dass Wieselski sich mit 65 erlauben kann, in Rente zu gehen, um das mal als Side-Note zu sagen. Ne? Da scheint sich ja der Job richtig gelohnt zu haben.
Ich finde schön, dass der Streik 35 Stunden lang gehen soll, weil sie die Herabsenkung der Arbeitszeit auf 35 Stunden und Klaus Wieselski ist einfach ein riesengroßer Symboliker.
Ich glaube, mein Schwein pfeift.
England, vermisster Hund nach 5 Tagen mit Drohne gerettet, das berichtet die SZ. Was waren das noch für unschuldige Zeiten, als Drohnen nur faule Bienen waren und nichts mit Krieg und Terror zu tun hatten, fragt die SZ und spricht sich angesichts dieser kuriosen Hundestory für eine Rehabilitierung der Drohne in der Öffentlichkeit aus. Den Tag hatten wir ja auch noch nicht. Denn ein Cocker-Spaniel-Welpe namens Beau ist nämlich im englischen Warwickshire verschwunden und dann 5 Tage später mit Hilfe einer Drohne wiedergefunden worden. Nach tagelanger erfolgloser Suche hatte ein Jogger in einem Waldstück ein Bellen gehört. Daraufhin wurde ein Experte des Vereins Drone Search and Rescue for Lost Dogs, was ein Titel, hinzugezogen und konnte mit einer Wärmebildkamera innerhalb weniger Minuten den kleinen Racker im dichten Gestrüpp ausfindig machen.
Sagst du echt der kleine Racker?
Das steht hier drin. Wir haben ja hier schon festgehalten, gemeinsam, liebe Apothekerhörer, wie Herr Feldenkirchen und ich zu Haustieren stehen, außer natürlich zu Egbert the Legend. Deswegen, ich würde niemals sagen, der kleine Racker. Aber der Cockerspaniel, um den es hier handelt, steckte 2 Meter tief im Gebüsch. Eine Aufnahme der Rettungsaktion zeigt, wie Jodie Dance und ihre Freunde sich mit Heckenscheren einen Weg durch dichte Brombeerbüsche bahnen und am Ende Beau in die Arme anschließen. Er habe fast weinen müssen, als er das sah, gestand der wackere Drohnenpilot. Also wirklich, wir hatten selten emotionalere Momente bei Apotheka als das. Wie schön ist das bitte, dass Beau gerettet wurde?
Ich bin auch ganz gerührt. Also, ich meine, ich kannte ihn nicht so gut wie du, aber das ist natürlich eine sehr schöne Nachricht. Und auch, dass der Drohnenpilot weinte. Also, ich meine, vor Rührung weinende Drohnenpiloten, das passt gar nicht so recht in das Bild dieser, ja doch, aus dem Kriegskontext so seelenlosen Bedrohung aus der Luft. Und also es kommt einfach drauf an, um was es geht, wenn man auf die einzelnen Hilfswerkzeuge guckt. Weil ja, also hier hat eine Drohne mal nicht unendlich viel Leid, sondern großes Glück spendiert.
Ich muss, glaube ich, jede Meinung revidieren, nachdem ich das jetzt gehört habe über Drohnen. Ich erinnere mich zu Corona-Zeiten, als diese Drohnen in China rumgeflogen sind und rumgelaufen sind, diese Hunde, die die Leute kontrolliert haben. Die haben doch eigentlich...
Drogenhunde?
Sag mal... Was ist denn mit dir los? Du bist ja schon beim zweiten Thema richtig drauf. Aber finde ich gut. Da können wir später nochmal zu Markus Söder kommen, wenn du so gut drauf bist. Da muss ich an die denken und denke mir so, hier wird ja von faulen Bienen gesprochen. Ich habe noch nie eine Drohne als eine faule Biene wahrgenommen, liebe SZ. Aber die Revolution der Drohne steht also bevor. Und vielleicht ist das ja auch mal ein neues Haustier für dich, Markus. So eine kleine Drohne, die dich überall mit hin begleitet.
Also eher eine Drohne als so ein Hund. Aber alles Gute, lieber Beau.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Bauern schütten Gülle auf Brandenburger Straße. 5 Verletzte nach Unfällen mit Misthaufen. So steht es im Tagesspiegel. Protestierende Landwirte haben durch das Auskippen von Misthaufen auf einer Bundesstraße in Brandenburg Unfälle verursacht. Mindestens 3 Fahrzeuge fuhren in die ungesicherte Stelle. Dabei wurden 5 Personen verletzt. Auch mehrere Feuerwehrautos im Einsatz wurden auf der B5 auf diese Weise blockiert. Die Polizei ermittelt, der Bauernverband distanzierte sich und äußerte Kritik. In der Nacht von Sonntag auf Montag hatte es mehrere nächtliche Aktionen der Landwirte und ihrer oft, ja, rechtsradikalen Unterstützer gegeben, die bereits Tage zuvor in geschlossenen Chatgruppen bei Telegram und Facebook geplant wurden. Ein AfD-Landtagsabgeordneter zeigte sich auf einer Blockade zwischen Berlin und Potsdam. Und auch der verurteilte Querdenker Markus Fuchs war demnach in die Proteste involviert. Also was wurde da bitte bei der letzten Generation für ein Terz gemacht? Sie hätten Menschenleben gefährdet. Ich meine, hier, das geht aus Videos hervor, das dem Tagesspiegel vorliegt, haben Blockierer zumindest zwischenzeitlich keine Rettungsgasse gelassen. Und es wurden Leute verletzt, sie mussten ins Krankenhaus. Ganz ehrlich, also viele Bauern, die werden wirklich immer radikaler, immer beknackter. Ich sympathisiere ja durchaus mit deren Grundanliegen, dass sie über Jahre nicht die Wertschätzung Einschätzung auch nicht die finanziellen Mittel bekommen haben, die sie verdienen. Aber die Form des Protests, die ist echt zunehmend ja auf Misthaufenniveau.
Das hast du schön gesagt. Ich finde vor allen Dingen, und ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe ein Video auf X gesehen, wo man diese Misthaufen sieht und unter anderem auch einen Baumstamm. Das konnte ich nicht verifizieren, aber ich meine, das war ja nachts teilweise, es war dunkel. Wenn man da einfach Menschenleben gefährdet, ist einfach eine Grenze gezogen. Das gilt für die letzte Generation übrigens, genauso wie für die Bauernproteste. Und ich erinnere mich an Christian Lindner, der irgendwie die Vernunft den Bauern zusprach vom Brandenburger Tor, so historisch wie das war. Da könnte man jetzt ihn nochmal kurz fragen, ob er das denn immer noch so findet. Weil ich glaube, so ein paar Ausreißer, die sich vielleicht auch nicht ganz demokratisch und Gedankengut verbunden fühlen, die haben hier das Gefühl, sie könnten sich das einfach rausnehmen. Und ich glaube, so hart, wie wir über die letzte Generation gesprochen haben, könnten wir auch einfach mal anfangen, über die Bauernproteste zu sprechen. Einfach, damit man auch das Gefühl hat, okay, das scheint hier nicht die Mehrheit zu sein, die sie da im Rücken haben.
Das Lindner-Zitat war, also die letzte Generation hat das Brandenburger Tor geschändet. Sie, die Bauern, also das war dann bei einer Kundgebung vor dem Brandenburger Tor, haben es geehrt. Jetzt muss auch Christian Lindner zur Kenntnis nehmen, dass die Bauern zumindest die Brandenburger Straßen geschändet haben und ja, zunehmend offenbar auch Menschenleben gefährden und zunehmend gemeinsame Sache mit ganz klaren Rechtsradikalen oder Mitgliedern der neurechten Szene machen. Und man dieses Prophylaktische, der Bauernverband hat sich davon distanziert, wird jetzt langsam auch ein bisschen langweilig. Das kann man jetzt immer irgendwie als Copy-Paste dazu machen, aber ich erwarte mittlerweile wirklich Aktionen auch, um sowas zu verhindern, um der eigenen Mitgliedschaft zu sagen, Leute, wenn ihr das noch einmal macht, seid ihr nicht mehr Teil von uns.
Voll, und ich muss auch ehrlich sagen, und da sehe ich auch ein bisschen die Verantwortung der Politik, ich finde es krass, dass man diese politische Power, die dahinter steckt und auch dieses Klientel nicht schafft, in etablierten Parteien aufzugreifen und damit zu arbeiten, sowohl innerhalb der CDU als auch zum Beispiel bei den Grünen, dass man das nicht, oder auch vielleicht bei der SPD, dass man das nicht aufgreift und das Gefühl hat, okay, da kann man gemeinsam arbeiten und auch signalisieren, dass man da ein politisches Interesse hat, um auch einfach diese ganzen anfänglichen Wir gegen ihr, die da oben Rhetorik weiter zu entschärfen. Da finde ich es einfach eine verpasste Chance, um ehrlich zu sein. Und wie du schon sagtest, glaube ich, sollte da jetzt noch was passieren. Ich befürchte, da muss erst was Schlimmes passieren, damit es da irgendwie langfristige Konsequenzen hat. Hoffentlich kein Menschenleben an der Stelle. Aber ja, vielleicht sollten die Bauern einfach mal, vielleicht könnten die einfach ans Brandenburger Tor gehen und da Scheiße bauen, dann könnte Christian Lindner sich dahin stellen. Und wenn Christian Lindner was in der Regierung sagt, hat das ja immer Wirkung. Deswegen einfach mal so machen.
Mittlerweile muss man auch sagen, die letzte Generation ist den Bauern um einiges voraus, weil sie haben angekündigt, diese Klebeblockadeaktionen sein zu lassen.
Ganz weit vorne.
US-Wahl. Was es über den Super Tuesday zu wissen gilt, schreibt uns die Süddeutsche Zeitung auf. Heute ist ja wirklich ein besonderer Tag in den USA. In 15 Bundesstaaten können Wähler darüber abstimmen, wer für die Republikaner und für die Demokraten ins Rennen um die Präsidentschaft gehen soll. In der Vergangenheit war das Ergebnis schon eine Vorentscheidung. Diesmal scheint es so, als wäre sogar vorher schon klar, dass Trump gegen Biden ins Rennen geht. Riesenspannung also vor diesem Super Tuesday. Doch auch darüber hinaus wird der Wahltag spannende Erkenntnisse bringen, so die Süddeutsche. Neben dem Präsidentschaftswahlkampf stehen nämlich Vorwahlen für ein Viertel aller Sitze im Repräsentantenhaus an. Und dabei wird sich dann vermutlich auch zeigen, mit welchen Kandidaten die Demokraten die Mehrheit im Haus zurückholen wollen und wie radikal die Abordnung der Republikaner sein dürfte. Nach dem Super Tuesday dürfte der Vorwahlkampf jedenfalls recht klar zu Ende sein und der offizielle Wahlkampf der beiden Superrentner, so die originelle Formulierung der Süddeutschen, beginnen. Also es ist für mich wirklich die spannendste Frage, dass irgendwie am Ende da Biden gegen Trump stehen werden, scheint ziemlich klar zu sein. Und trotzdem die Frage, wie weit die doch bisher bravourös kämpfende Nikki Haley noch weitermacht oder ob sie tatsächlich nach diesem Dienstag, wo die Ergebnisse uns wahrscheinlich erst am frühen Mittwoch erreichen werden, ob sie dann aufhört oder weiterkämpft. Sie hat das Problem, dass zumindest die wichtigsten Geldgeber, die sogenannten Koch-Brüder, das sind irgendwie die Leute, die seit Jahrzehnten die republikanische Partei finanzieren und mitbestimmen und eigentlich immer als super konservative Knochen galten und wo auch schon das Besondere war, dass sie jetzt Nikki Haley unterstützt haben. Die haben schon gesagt, das Geld ist vorbei und die Frage bleibt dann tatsächlich, ob ohne Geld Nikki Haley ihren Kampf gegen Donald Trump noch fortführt.
Macht es überhaupt noch Sinn oder ist das eher einfach eine Symbolik, die dann da stattfindet? Oder hat sie noch irgendeine Chance auf irgendwas oder bedeutet das, dass sie zumindest dann für Trump unvermeidbar ist, sollte er Präsident werden in seiner Regierung?
Das glaube ich nicht, weil sie ihn wirklich so hart angegriffen hat, auch in diesem Vorwahlkampf. Und Donald Trump bekanntermaßen Dinge sehr, sehr persönlich nimmt. Also ich glaube nicht, dass sie da einen Spitzenposten in, sollte er nochmal Präsident werden, bei ihm bekommt. Nein, ich glaube, es ist so eher mit dem Blick auf die Wahl danach. Sie hat jetzt da zumindest für manche einen guten Eindruck in diesem Vorwahlkampf hinterlassen und irgendwie stolz da rauszugehen, vielleicht auch noch ein bisschen weiterzumachen. Wichtig ist übrigens auch, dass sie und die paar anderen, die auch noch Donald Trump herausfordern wollten, ihre Kampagne nicht beendet haben, beziehungsweise im Falle von Haley beenden werden, sondern suspendieren. Suspendieren heißt, sie können dann später als Kandidat doch noch reaktiviert werden, falls eine der vielen Versuche, Donald Trump juristisch zu stoppen, doch noch Präsident zu werden, falls sie fruchten und es dann doch noch einen anderen republikanischen Kandidaten oder Kandidatin geben soll.
Das heißt, wir haben Hoffnung auf der einen Seite und vielleicht auch Hoffnung auf der demokratischen Seite, dass Joe Biden doch vielleicht merkt, dass er etwas alt ist und den Platz dann freimacht für Kamala Harris und wir dann doch einen wahnsinnig spannenden Wahlkampf erleben und nicht das Gefühl haben, hier tritt irgendwie Status Quo-Rentnerschaft gegen rassistische Weltuntergangsrentnerschaft an.
Naja, also du kannst hier diese Hoffnung gerne behalten. Also, dass Biden jetzt erstmal formal auch die demokratische Vorwahlen gewinnt, das ist, glaube ich, total sicher. Seine beiden Kontrahenten, die haben jedenfalls überhaupt keine Chance, aber es gibt quasi diese Resthoffnung für alle, die Biden nicht als Kandidat der Demokraten haben wollen, dass irgendjemand ihn doch noch überreden kann, sagen, Joe, du hast das ganz toll gemacht bei den Vorwahlen der Demokraten. Du hast da wieder die allermeisten Stimmen geholt. Eigentlich bist du der King und jetzt kannst du selbstbestimmt im Sommer bei der Convention, beim großen Parteitag der Demokraten erklären, also ich könnte es zwar, die Partei will mich, aber aus dem und dem Grund ziehe ich mich jetzt doch zurück. Und das wäre der Moment quasi für Mr. oder Mrs. X doch noch quasi als Überraschungskandidat der Demokraten. Ob es so kommt, ich glaube es eher nicht. Und wie Sie es bei Apofika gewöhnt sind, die Ergebnisse vom Super Tuesday und auch eine blitzgescheite Einordnung gibt es morgen früh von Micky Beisenherz persönlich.
Woanders ist es auch beschissen.
Radarfallen, Venedig will Blitzer für Boote einführen. Das berichtet die Hannoversche Allgemeine Zeitung, denn vor ein paar Wochen gab es schon eine erste Ankündigung der italienischen Verkehrskommission. Jetzt soll es im italienischen Parlament ernst werden. Die Regierung versucht, Venedigs gefährlichen Tourismus zu zähmen. Auf der knapp 4 Kilometer langen Hauptwasserstraße Canal Grande und den unzähligen Seitenarmen kommt es regelmäßig zu Unfällen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen. Das soll in Zukunft durch Wasserblitzer und eine veränderte Gesetzgebung vermieden werden. Venedig hat in der Vergangenheit schon mehrere Maßnahmen angekündigt, um den Auswirkungen des Massentourismus Herr zu werden. Ab dem 1. Juni sollen große Reisegruppen deswegen verboten werden. Vom 25. April an müssen Tagestouristinnen und Touristen eine Eintrittsgebühr entrichten, wenn sie Venedigs Altstadt besuchen wollen. Man könnte jetzt ganz zynisch sagen, gut, nochmal die letzten paar Cent vor der Klimakrise abmünzen. Aber ist das hier, würdest du sagen, dass ist eigentlich eine gute Idee, dass man auch den Booten zeigt, ihr seid ein legitimes Verkehrsmittel, aber ihr müsst euch auch an Regeln halten. Ich sehe da so kleine Boote, die so 11 km/h fahren. Sie dürfen aber nur 10 fahren, dann werden sie so geblitzt, weil sie so ein km/h zu schnell sind auf der Hauptwasserstraße. Aber ich glaube, die sind ein bisschen schneller unterwegs.
Ja, also offiziell begründet, habe ich jetzt auch dem Artikel genommen, wird es ja nicht nur mit Verkehrssicherheit, sondern dass quasi die schnellen Boote irgendwie die großen Wellen erzeugen und dass das dann wirklich große Eingriffe ins Ökosystem der Lagune mit sich bringt und dass die Wellen auch die Fundamente der Stadt und der Kanalmauern beschädigen. Und ich meine, ich kenne nur diese Bilder und dieser Massenandrang in dieser Stadt, die natürlich wunderschön ist und wo es auch verständlich ist, dass jeder hin will, der ist zu groß. Und das muss reglementiert werden, um diese Stadt auch nur annähernd so zu erhalten, was sie besonders macht. Und jetzt hast du quasi schon das Worst-Case-Szenario, also Klimawandel und bald eh nichts mehr davon da. Aber selbst wenn das nicht die Hauptbedrohung ist, ist es einfach durch dieses Masseninteresse an dieser Stadt, ist sie leider bedroht in ihrer Besonderheit, in ihrer Schönheit und auch in ihren Fundamenten.
Ja, es ist auch relativ krass, an dieser Prachtstraße kommt man als Bootfahrer dann nämlich an über 200 Palästen vorbei. Und ich muss dir ehrlich sagen, das steht schon lange auf meiner Bucketlist. Und mit Blick auf die Klimakrise sollte man das vielleicht auch noch vorher machen. Ich entrichte dabei auch gerne eine Touri-Gebühr. Ich weiß nicht, warst du schon mal dort?
Nein. Und was für eine Gemeinsamkeit. Ich meine, ich habe wirklich immer so ein schlechtes Gewissen oder Gefühl, wenn ich an Venedig denke. Ich bin ja katholisch. Ich habe ja auch eins von diesen Evangelien geschrieben. Also nicht nur die Schulz-Story, hat sich auch viel besser verkauft. Und in Venedig steht ja der Markusdom. Ne? Mhm. Und ich war tatsächlich noch nie da. Also das ist ein Lebensziel. Und ja, jetzt immer fraglicher, ob ich da überhaupt hinkomme. Aber klar, ich würde auch jede Gebühr zahlen.
Ich finde das super, dass du das mit Markus ansprichst, weil dann könnten wir auch Markus Söder mitnehmen und dann könnten wir dann gemeinsam Trip hinmachen. Und dann können wir das nochmal sehen, bevor es wegen der Klimakrise untergeht. Das hätte doch was ganz Historisches.
Wollen wir nicht einfach einen schönen Trip dahin machen?
Wenn du zahlst, kein Problem. Bist ja Bestseller-Autor.
Das Kleingedruckte.
Milliarden Aktienkapital für die Rente, was die Ampel plant. So schreibt es die Frankfurter Rundschau. Seit Monaten kündigt die Bundesregierung ein Rentenpaket an. Heute sollen die konkreten Pläne vorgestellt werden. Erstmals sollen 200 Milliarden Euro für die Rente in den Aktienmarkt fließen. Das aktuelle Rentenniveau in Deutschland liegt ja bei rund 48% und soll laut aktuellem Rentenversicherungsbericht bis 2037 auf 45% sinken. Das Rentenniveau sagt konkret aus, wie viel Prozent des aktuellen Durchschnittslohns jemand als Rente erhält, der exakt 45 Jahre lang immer zum Durchschnittslohn gearbeitet und Beiträge gezahlt hat. So, das ist natürlich die gesetzliche Rente, um einen gewissen Aktienanteil zu bereichern, kann man sagen, oder zu ergänzen. Das ist vor allem auf Drängen der FDP geschehen. Und die Frage an dich, findest du das sinnvoll oder bist du da einer der Traditionalisten, die sagen, also die Rente muss sicher sein und das kann gar nicht mit sowas Unsicherem wie Aktien geschehen?
Also ich habe natürlich nicht Finance studiert oder so, deswegen bin ich natürlich keine Expertin, aber ich habe hier im Kopf so Leute wie Johannes Vogel und Co., die bevor diese Koalition zustande gekommen ist, die ganze Zeit darüber geredet haben. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde den Zeitpunkt des Ganzen, also ich habe das schon verdrängt, weil ich habe natürlich progressive, konstruktive Ampelpolitik schon verdrängt. Schön, dass die FDP zu diesem Prestigeprojekt anscheinend jetzt kommt und dafür Zeit hat. Und auch, dass Hubertus Heil da anscheinend so mit drin ist. Und das hat alles so was ganz Buddyhaftes, obwohl es ja etwas ist, was die SPD zu Beginn sehr kritisch gesehen hat. Und einen Kritikpunkt hätte ich auf jeden Fall. Es gibt dieses Modell ja schon in den skandinavischen Ländern. Und da ist es so, dass die skandinavischen Rentenfonds, die haben mit ihren Unmengen Anlagenkapital den europäischen Immobiliensektor massiv aufgepumpt. Also der Grund, warum das alles so teuer geworden ist, Immobiliensektor. Und die Frage ist natürlich langfristig, wenn man das auch in Deutschland einführt, was das für unseren beschissenen Wohnungsmarkt dann bedeuten kann. Und ich glaube, die Kritik war auch schon vorher im Raum. Deswegen, dass das jetzt so, das wirkt wie so ein schneller Wurf und als wird das gleich beschlossen werden. Und ich finde es so ein bisschen komisch, um ehrlich zu sein. Und frage mich, welches andere politische Problem damit gerade irgendwie schön poliert wird, damit man das Gefühl hat, okay, da passiert wirklich was. Aber du findest das super, ne? Christian Lindner zeigt, dass er wirklich Interesse daran hat, tolle Politik zu machen.
Also ich sehe es zumindest differenzierter als du. Und ich würde sagen, also die FDP hat nicht hier das bekommen, was sie in ihrem Wahlkampf als Aktienrente beworben hat. Dahinter steckte nämlich das Ziel, dass 2% des Einkommens, also eines jeden von uns, in eine kapitalgedeckte Vorsorge gesteckt werden muss. Was jetzt geschieht, ist so eine Art Ampelkompromiss, dass in diesem Jahr zum Beispiel, und das wird sie in den nächsten Jahren steigern, erstmal 12 Milliarden Euro aus öffentlichen Darlehen auf dem Kapitalmarkt angelegt werden muss. Also es soll so eine, man will so in kleinen Stücken davon profitieren, was durchschnittlich an auf dem Kapitalmarkt mit Aktieninvestments an Rendite hervorgeholt wird. Jetzt ist natürlich die große Kritik von zum Beispiel Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, der sagt, also die gesetzliche Rentenversicherung ist denkbar ungeeignet, um damit an der Börse zu spekulieren. Klingt natürlich jetzt wieder total abschreckend, Börse spekulieren, und die wollen hier quasi die Altersvorsorge der unbescholtenen Bürgerinnen und Bürger verzocken. Wenn man sich das allerdings mal genauer anschaut, dann muss man sagen, über gewisse Zeiträume ist ein Investment auf dem Aktienmarkt immer mit Profiten verbunden gewesen. Warum dann nicht auch für die deutsche gesetzliche Rentenversicherung? Und man darf es halt nur nicht zu kurzfristig sehen. Natürlich gibt es immer wieder Dellen, aber langfristig, muss man sagen, ging das aufwärts. Und ich finde es, ja, also es gibt ein gewisses Restrisiko, das soll dann auch wieder staatlich aufgefangen werden. Aber ich finde diese Komponente, ehrlich gesagt, nicht so schlecht.
Ich wollte es jetzt auch gar nicht komplett verwerfen oder schlecht finden. Ich fand den politischen Zeitpunkt einfach nur interessant. Es ist ja, ich glaube, ein wichtiger Faktor ist, dass diese 12 Milliarden, dieses öffentliche Darlehen, das du erwähnt hast, auch aufgenommen werden kann, ohne dass es auf die Schuldenbremse angerechnet wird. Das heißt, da hat es anscheinend auch nicht für Streit gesorgt. Nee. Ich gebe dem Ganzen eine Chance, das will ich gar nicht so sagen, aber mit Blick darauf, dass sozusagen die Rhetorik auch seitens der FDP mit Blick auf Sozialstaat immer sehr, sehr abwertend war, frage ich mich, was das langfristig für dieses Modell bedeuten kann und ob das auch am Ende des Tages so hinhaut. Ich bin da einfach, glaube ich, ein wahnsinniger Boomer mit Angst vor so Finance-Bros, so schwarz-weiß-Lindner Wahlplakate, da denke ich dann immer so dran, die mir so sagen, investiere und du kannst 10.000 Euro die Woche machen, und ich schrecke dann immer so zurück. Ich bin einfach nur unwissend und dumm at this point, aber wie gesagt, du hast mir jetzt ja halb erklärt und ich zeige mich jetzt wahnsinnig offen.
Man muss allerdings warnend sagen, es ist ein sehr riskanter Zeitpunkt für die deutsche Rentenversicherung quasi einzusteigen auf dem Aktienmarkt, weil der DAX hat in den letzten Wochen entgegen den Prognosen für die einzelnen Wirtschaftsunternehmen und die Branchen einfach einen Rekordstand nach dem anderen gebrochen. Und das ist ja immer die Frage, ob man wirklich auf dem höchsten Stand einsteigen soll. Aber ich wünsche da auch viel Glück und freue mich jetzt vor allem, dass wir endlich...
Dass wir zu dem schönsten Thema des Tages kommen. Ich freue mich so, dass du das jetzt so...
Ja, ich wollte es einfach positiv sagen, sonst gehe ich immer, aber ich probiere es mal andersrum, dass wir jetzt einfach die Gelegenheit haben, über einen deutschen Politiker zu sprechen, der ansonsten relativ wenig Wertschätzung erhält.
Söder ist...
Markus Söder war bei Karin Mioska und er hat unter anderem dort gesagt, schreibt mir doch einen Moralkodex. Ich glaube, das ist eine Aufforderung an uns beide at this point. Das schreibt Natürlich machen wir das schon immer. Da schreiben übrigens die Stuttgarter Nachrichten, aber nicht, dass wir diesen Moralkodex machen sollten. Nach Bodo Ramelow, Robert Habeck und Friedrich Merz hatte Karin Mioska nämlich am Sonntagabend den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder zu Gast. Im plaudernden Einzelgespräch und anschließendem Softkreuzverhör mit Mariam Lau und Julia Reuschenbach durfte Söder sich als heimlicher Kanzlerkandidat präsentieren und zahlreiche Vorwürfe gegen seinen Führungs- und Kommunikationsstil abwehren. Ein zentraler Diskussionspunkt war die These, dass Söder mit seinen häufigen, sehr harten verbalen Attacken gegen die Grünen, die Aggression gegen grüne Politiker und Störung grüner Veranstaltungen wie in Biberach salonfähig mache. Seine kräftige Sprache wollte Söder sich aber nicht verbieten lassen und wies den Vorwurf entschieden zurück. Schreiben Sie mir noch einen Moralkodex darüber, welche Worte ich verwenden darf. Die lerne ich dann auswendig. Ja, vielleicht auch mal von uns, welche Worte könnte Markus Söder so auswendig lernen? Zum Beispiel, ich liebe die Kategorie Söder ist. Danke für Söder ist. Ich poste nur Bilder für Söder ist. Das sind so Sätze, die könnte Markus Söder auch durchaus mal in seinen Posts einbauen, von meiner Seite. Aber Spaß beiseite, hast du diese legendäre Sendung geschaut, Markus?
Habe ich geschaut, aber ich weiß nicht, warum du legendär sagst.
Du weißt doch, ich muss doch erstmal alles erhöhen und dann musst du es niederbrennen. Okay. Komm bitte.
Ja. Also vor allem erstmal, was die Stuttgarter Nachrichten hier schreiben, dass er sich als heimlicher Kanzlerkandidat präsentieren konnte, habe ich nicht so gesehen. Also ich finde, da war ein Mann, der Lust hat am Provozieren, der auch nicht davon ablassen will, dass die Grünen doch also wirklich mit dem Land nichts Gutes vorhaben. Und aber gerade mit dieser Eindeutigkeit hat er ja auch gezeigt, dass er für die Union vermutlich nicht der geschickteste Kanzlerkandidat ist. Ich habe dem eigentlich entnommen, dass er selbst weiß, dass es mit einem erneuten Versuch, Kanzlerkandidat zu werden, ja, dass das diesmal nichts wird. Also da deuteten irgendwie alle seine Aussagen rund um das Thema eigentlich drauf.
Total. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass deswegen seine Rhetorik dann doch noch mal ein bisschen, also er hat es fast verteidigt, dass er den Grünen gegenüber so aggressiv auftritt. Es gab da so einen Moment, wo es unter anderem um den politischen Aschermittwoch ging, wo er die Grünen-Ministerin Steffi Lemke so ein bisschen angefahren hat und Frau Reuschenbach sehr clever interveniert hat, als Markus Söder sich entschuldigte im Sinne von, wenn es ihr wehgetan hat, dann tut es mir leid. Und Julia Reuschenbach dann sagte, ja, aber finden Sie das falsch, was Sie gemacht haben, oder nur, wenn es ihr wehgetan hat? Mhm. Und ich finde, da in diese Non-Pology, wie man das so schön nennt, reinzubrettern mal zwischendurch, weil er die wirklich sehr, sehr oft verwendet, das fand ich total gut. Und er hat ja trotzdem, um ehrlich zu sein, also auch wie er da so saß und so sprach und damit, also Bock auf Kanzler hat er ja trotzdem schon. Das würde ich der Sendung schon trotzdem entnehmen. Bock darauf hätte er schon, aber er hat vielleicht realpolitisch eingesehen, it's not his place. Oder würdest du sagen, der Moment, in dem er Steffi Lemke angegangen ist und diese Non-Pology gebracht hat, da disqualifiziert er sich schon, um ein guter Realpolitiker auf Bundesebene zu sein?
Naja, also erstmal muss man sagen, Non-Pology stimmt schon, aber das ist ja genau das, was er wollte sich auch nicht bei ihr entschuldigen. Ja. Und er wollte quasi vorführen, also wenn sie sich durch diesen aus Sicht von Markus Söder, genialen Witz, also dem Vergleich mit Margot Honecker, wenn sie sich dadurch irgendwie also zutiefst gekränkt fühlt, ja, dann ist der Frau auch nicht zu helfen. Also das jetzt mal die Übersetzungsarbeit für Markus Söder. Ich fand es ehrlich gesagt diesen Spruch beim politischen Aschermittwoch nicht so schlimm und die Empörung darüber übertrieben. Ich finde, Markus Söder hat für unser gesellschaftliches Klima schon ganz andere Sachen gesagt, die wirklich problematisch waren. Dieser Spruch mit Steffi Lemke, der zählt für mich nicht dazu.
Ja, das hat er, da hat er auch, er war ein sehr reflektierter Markus Söder. Er ist ja auch manchmal sehr privat und zugänglich und verletzlich. Und er hat auch in der Sendung dann nochmal angesprochen, dass er Asyltourismus gesagt hat, dass er sich dafür entschuldigt hat und dass das die Grünen ja nicht so gut können, ne? Sich für Dinge, die die Bevölkerung scheiße fand, dass man sich da auch mal entschuldigen kann. Da hat Markus Söder, glaube ich, nochmal einen ganz wichtigen Punkt gesetzt in der ehrlichen Politik. Nee, Spaß beiseite. Ich fand, es hatte sowas. Ich weiß, er saß da so und alles, was ihm vorgeworfen wurde, hat er so von sich weg, so wie so im Wasser, einfach so weg und ist woanders hingeschwommen und er war einfach da in seiner Selbstinszenierung. Hat er gut hinbekommen. Ich habe mir die Sendung zu Ende angeguckt, das muss man sagen. Aber das Geilste an der Sendung, und das muss man ganz kurz sagen, waren Mariam Laus Schuhe. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, diese Sneaker. Mhm. Das war mein persönliches Highlight und dafür möchte ich einfach Danke sagen, dass das auch im Beisein von
Markus Söder möglich ist. Die hätte ich gerne an Markus Söder gesehen, aber ja, Mariam Lau hat sie getragen und sie hat sie wirklich sehr, sehr gut getragen. Was ich schon sehr interessant fand, dass er quasi gesagt hat, also ja, ich, mein Platz ist in Bayern und ich komme da wahrscheinlich nicht mehr in Frage. Aber auf die Frage, dass es dann ja logisch auf Friedrich Merz als Kanzlerkandidaten hinausläuft, da wollte er auch nicht so einstimmen. Da hat er so gesagt, no, es gibt ja auch noch andere Interessenten in der CDU. Also er scheint da irgendwas zu wissen.
Ja, und vor allen Dingen, und ich glaube, das muss man ihm zusprechen, auch wenn manche Leute glauben, dass er keine bundespolitische Relevanz hat, als CSU-Vorsitzender in der Kanzlerfrage sich für jemanden auszusprechen, ist er doch nicht ganz so irrelevant. Und es wird, glaube ich, schon interessant werden, wenn Hendrik Wüst sich ins Rennen wirft zum Beispiel oder Daniel Günther oder es gibt verschiedene Namen. Aber gerade bei Wüst scheint es ja sehr wahrscheinlich. Und wenn Markus Söder sich dafür ausspricht, dann könnte man schon in Frage stellen, so wie Markus Söder das ja auch so ein bisschen getan hat, ob Friedrich Merz der garantierte Kanzlerkandidat ist.
Da bin ich voll bei dir und habe abschließend die Frage an dich, was hat dich denn, ich weiß ja, dass du da einfach mitfieberst und alles verfolgst und auch schnell elektrisiert bist, was hat dich mehr elektrisiert, jetzt dieser ausführliche Mioska-Auftritt oder dann doch, es ist jetzt schon wieder viel zu lange her, oder doch der ABBA-Auftritt in Schweden?
Weißt du, ich saß mit meiner Mutter im ICE, als dieses Video hochgeladen wurde und man den kleinen wippenden Söder am Mikro leicht singend hören konnte. Und das war für mich persönlich einer der historischsten Momente meines Lebens. Meine Mutter hat kurz gedacht, irgendwas ist falsch mit mir. Die Freude, die Endorphine, die in mir geplatzt sind, das war wirklich schon ein krasses Erlebnis, muss ich dir ehrlich sagen. Mhm. Und möchte dem Landesvater Markus Söder an der Stelle danken dafür, dass er so hautnah ehrlich, authentisch und popkulturell aversiert für uns da ist. Da möchte ich einfach nochmal Danke sagen.
Jasmin, ich wünsche dir einfach einen schönen Tag und ein noch interessanteres Leben als das bisherige.
Ich wünsche dir einen gesegneten Tag und allen, die zuhören, auch und hoffe, dass auch dir das Söder-Video zwischendurch die Endorphine gibt, die du verdienst.
Ein vergifteter Wunsch. Mach's gut.
Mach's besser.
Tschüss.
Tschö.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Yannick Schäfer. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hanna Marahiel. Ton und Schnitt: Martin Baum. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.